der Podcast.
Folge 175, ein Treppenwitz namens Trump.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 175. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und ich begrüße auf der anderen Seite dieser Videokonferenz meinen Gesprächspartner, meinen heutigen Gast. Hier ist der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Sag mal, Tilman.
Ja.
Was hältst du von Rolltreppen? Ich finde ja, Rolltreppen sind eine absolute Lebensfalle. Jetzt stell dir mal vor, du bleibst auf der Rolltreppe stehen, du bist doch verloren.
Ja.
Da kommt doch keiner hin.
Ja.
Da ist doch, wenn da hier, weißt du, im Fahrstuhl stecken bleiben oder im Fahrstuhl abstürzen oder so, das kann ja mal, aber auf der Rolltreppe stehen und dann noch dazu in New York.
Ja.
Also entschuldige mal, wo leben wir denn?
Also es gab ja vor 10 Jahren schon mal eine berühmte Rolltreppe in New York, nämlich im Trump Tower, wo Donald Trump runtergekommen ist, um seine Kandidatur zu verkünden, da hätte man sich auch mal gewünscht, dass die stehen bleibt.
Ja, vor allem, der ist ja so blöd, dass wäre dann für den wäre der Tag gelaufen gewesen.
Ja, und es war ja auch so, der wusste erstmal nicht, was mache ich jetzt, und wie er dann so seinen, also es ist ja wirklich schwer, so einen, und jetzt erinnere ich mich an letzte Woche, wo du mal ein Wort erfunden hast, nämlich sehr schön in Bezug auf Donald Trump, ein Unrumpf. Er hat also seinen Unrumpf da hochwuchten müssen zur UNO.
Wobei, das Wort ist nicht von mir, ich muss fairerweise sagen, das ist von meinem Bruder, aber immerhin.
Ja, also das ist schon ganz, ja, also jedenfalls, ja. Rolltreppe heißt ja auf Englisch Escalator, also das ist ja sowieso sein Job, er eskaliert ja die ganze Zeit.
Genau, Eskalierer, ach krass. Ja, also um das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, uns Donald, ja, unser aller Donald, Ziel für Spott und Ärgernis gleichzeitig, Ziel für, oh mein Gott, das ist doch wohl nicht wahr und ach du Scheiße, weil das ist ja das Problem, wenn der Mann nur lustig wäre, wäre ja alles gut, aber leider hat das ja wirklich, wirklich, wirklich schlimme Auswirkungen auf die ganze Welt und auf die Vereinigten Staaten im Speziellen. Und Donald hat in dieser Amtszeit seine erste Rede vor der UNO gehalten, er hat ja auch in der letzten Amtszeit schon mal eine Rede vor der UNO gehalten.
Ja, und wir wissen, die Höchstdauer also war ja 15 Minuten, da hat er sich ja fast dran gehalten mit 57 Minuten, also
ja.
Geht.
Naja, ist ja, du darfst nicht vergessen, es ist seine Stadt und sein Gebäude, das gehört ihm da ja alles.
Ja, und er war
hat er
ja dann
machen,
auch rumgemutzt, dass die UNO sein Angebot damals nicht angenommen hat, das alles zu erneuern. Also das ist ja die Schuld, warum die Rolltreppe nicht funktioniert und der Teleprompter fiel auch aus und so weiter.
Genau.
Also das waren seine Hauptpunkte in der Rede.
Genau, politisch glaube ich auch so ziemlich das Wichtigste, was sagen. Naja, also jetzt mal, welche Rede war peinlicher, die letztes Mal oder die, ist ja so die Frage, ob es ob man unendlich steigern kann, weißt du, ob es eine unendlichere Masse als unendlich
aber die Reaktion, das ist ja wirklich seit der zweiten Amtszeit zu spüren, die Weltöffentlichkeit, die liegt ihm ja zu Füßen. Und es 2018 die UNO-Rede, wie er gesagt hat, ich habe so viel geschafft in meiner Amtszeit wie kein anderer Präsident, da haben alle Delegierten gelacht. Also das war eine Lachnummer. Und da hat jetzt niemand mehr gelacht. Also das ist schon ein großer Unterschied. Diese Lächerlichkeit zumindest ist sie auf der offenen Bühne nicht mehr Thema.
Naja, also das heißt, da haben alle Delegierten gelacht. Also das Problem ist ja immer so ein Fernseher in der Garderobe und der ist kaputt und also da funktioniert das Bild nicht mehr und ich wollte den reparieren und es geht aber nicht. Ich musste aber, während ich den reparierte und versuchte ein Update zu ziehen und lief Phoenix, genau diese Rede. Und ich konnte aber nichts machen. Also das lief einfach. Ich hätte das Einzige, was ich machen können, wäre den Fernseher abstellen. Aber ich konnte den Ton nicht leise machen oder sonst irgendwas. Das heißt, ich habe diese Rede, also zumindest diese Übersetzung, die ganze Zeit gehört. Und so nach 5 Minuten, du kannst ja auch nicht weghören, das ist ja wie beim Unfall. Ja? So nach 5 Minuten dachte ich so, wieso sagt der Übersetzer nicht einfach irgendwann, Alter, ist das jetzt, ich kann den Scheiß nicht mehr übersetzen. Das ist doch sogar mal passiert. Irgendwas in die Richtung ist doch mal passiert. Dass irgendein Live-Übersetzer mal irgendwo sagt, Alter, ich übersetze das hier nicht mehr. Leute, ich bin raus. Tut mir leid, ich kann das nicht mehr. War das nicht sogar Trump? Nee, ich weiß es nicht.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ist ein Jahr her oder so, dass immer irgendein Übersetzer völlig entsetzt gesagt hat, Alter, ich übersetze das jetzt hier nicht mehr. Ihr könnt mich mal. Egal.
Tatsächlich ein paar Mal vorkam, also es war ja so, hat man ja letzte Woche ausführlich angekündigt, diese UNO-Woche, wie man sie immer nennt, also das ist ja diese Generaldebatte, die am Dienstag anfing und jetzt noch bis Montag läuft und für Freitag ist, glaube ich, der deutsche Außenminister angekündigt zu reden und es gab ja am Montag schon dieses UNO-Treffen das war so ein sogenanntes High-Level-Meeting, was also organisiert wurde von Frankreich und Saudi-Arabien zum Thema Palästina. Und da saß also Macron anstelle von Annalena Baerbock, weil das keine, es war nicht Teil der Generalversammlung, sondern es war halt so ein Meeting halt. Und irgendein Scheich halt. Und dann hieß es, jetzt darf jeder da was sagen. Und zum Beispiel Macron hat ja angekündigt, bekannt gegeben, diesen Staat anzuerkennen. Und dann durfte jeder irgendwie noch was sagen. Und es war, da war aber die Redezeitbegrenzung 2 Minuten. Und im Gegensatz zur Vollversammlung, also zur Vollversammlung oder auch zur, vor allem zur Generaldebatte, war da die Redezeitbegrenzung streng. Also da wurde das Mikrofon abgestellt. Da gab es dann auch immer diese Übersetzung. Also das ist ein ganz witziges Video, wenn man sich das mal anschaut vom Montag, weil jeder Minister und jeder Staatschef wird da einfach unterbrochen und dann wird es abgeschaltet und dann sagen die Dolmetscher, ja sorry, ich habe jetzt hier nichts mehr, also ich höre nichts. Und wirklich jeder, selbst auch Johann Wadephul, der dann irgendwie, also ich finde es auch fast ein bisschen unverschämt, also wie soll man denn in 2 Minuten, also die Begrüßung ist ja dann schon rum, gerade so, aber ein bisschen Inhalt sollte vielleicht auch noch dabei sein. Also da kann Donald Trump froh sein, dass ihm das nicht auch noch abgestellt wurde, das Mikrofon.
Ja, ich glaube, dann wäre er einmarschiert in New York, wo er wohnt.
Ja.
Egal. Ich würde gerne ganz kurz mit der UN weitermachen, weil es geht ja, ich weiß nicht, du bist ja nicht so Social Media affin, aber ich auch nicht mehr wirklich, aber man hat so mitgekriegt, es ging ein riesen Shitstorm durch die Lande, wie schlimm Annalena Baerbock ist.
Ja.
Und dann fragte ich mich so, warum? Und dann habe ich das mal so, und das konnte man gar nicht begründen.
Nee.
Es ging einfach nur darum, Annalena Baerbock ist scheiße, so.
Ja.
Das fand ich
ja,
auch so.
Ja, das war ja schon zu ihrer Amtszeit als Außenministerin zu merken, dass die eben, also da ist eben auch eine Menge Frauenhass dabei von so gerade älteren Männern, die da einfach sagen, ja, die ist da unpassend, ja, und aber die haben nicht begründet, was an ihr so scheiße ist. Natürlich könnte man man könnte ja irgendwas kritisieren, aber es wird dann so diese allgemeine Erscheinung und daran kann niemand was, aber das ist ja auch, also warum soll da nicht sie einfach eine UNO-Sitzung leiten?
Nee, das geht ja nicht. Wobei
und das war, stand auch gestern kam ein schöner Artikel in der FAZ über diese weiß gar nicht, das, in welcher Zeitung auch immer, ich glaube Zeit war's, über
FAZ,
diese
Zeit, sag mal, nächste Woche zitierst du die Bild oder was?
Ja, also so egal, und da stand also diese die läuft ja jetzt diese UNO-Sitzung und dann war irgendwie eine Touristengruppe aus Deutschland per Kreuzfahrt in New York und machte so ein Selfie mit ihr. Und dann sagte aber der Reiseleiter, ja, wir haben uns schon auf dem Schiff unterhalten, ob wir die wohl treffen. Und da war aber nicht jeder Kommentar, vor allem von älteren männlichen Teilnehmern, nicht so wohlwollend. Und die, aber dann sah man dieses Selfie und dann standen plötzlich alle ganz brav. Weißt du, statt dass die eine dann ehrlicherweise anpöbelt und sagt, sie sind ja scheiße, weil, weiß ich nicht. Sondern dann wird aber ein Selfie gemacht, ja? Also
das ist so, die Leute, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, die Leute schimpfen auf diese beschimmten Politiker und die da oben an der Inno, was sie wollen. Und dann ist eine Eröffnung von der Straße und dann kommt der Verkehrsminister und alle, Herr Minister, kommen Sie rein. Darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Ich habe am Wochenende, wir waren auf dem Landeserntedankfest, haben wir wieder gespielt, wie jedes Jahr. Da wurden die besten Lehrlinge im Bereich Landwirtschaft ausgezeichnet, auf unserer kleinen Bühne, wo wir spielten. Die Preise wurden übergeben von?
Vom Landeslandwirtschaftsminister.
Ja, vom Landesminister für Landwirtschaft, Wirtschaft, Entwicklung, also unserem Superminister, nämlich?
Du, tut mir leid, ich kenne ja sonst alle, aber in Sachsen-Anhalt kenne ich keine Sau.
Den kennst du.
Den kenne ich. Sven Schulze. Nee.
Ja, ja. Sven Schulze aus Quedlinburg.
Sven
Schulze aus Quedlinburg stand bei uns auf der Bühne. So, also nicht, also auf der Bühne, auf der wir auch standen. Wir standen hinten und fieberten. Und dann kam Sven Schulze aus Heteborn, muss ich sagen, weil er ist nur in Quedlinburg geboren. Da war das Krankenhaus. Er kommt aber ursprünglich aus Heteborn. Ist egal. Ist für mich jetzt Sven Schulze aus Quedlinburg. So, dann kam der die Bühne runter. Dann haben wir ein Selfie mit Sven Schulze aus Quedlinburg gemacht. War es auch auf Instagram zu sehen. Ich guck bitte auf die Hengstmanns Instagram-Seite. Und er wusste wieder nicht, wer wir waren. Was völlig okay ist.
So wie Mr. Burns, der nie weiß, wer in keiner genau. Folge weiß, wer Homer Simpson ist.
Genau. Wer wart jetzt nochmal? Wir kennen uns von der Grünen Woche. Ah ja, was? Da haben wir uns mit Sven Rosomkowitsch ein Foto. Ja, ich muss los.
Also wer die Hengstfans nicht kennt, wird in Magdeburg nix. Das kann
genau.
man schon mal. Das kann man schon mal
verstehen. Nein, das war völlig okay. Das Geile war, aber wir haben dann das Selfie gepostet. Und haben gefragt, Herr Schulze, können wir das posten? Mit der Maßgabe, die AfD, die Brandmauer zur AfD steht. So, und er sagt, nein, die Brandmauer steht. Ja. Und im Weggehen sage ich nur hinterher, ich meine natürlich die Brandmauer zur Linkspartei. Jeweils haben wir dieses Foto gepostet. Könnt ihr ja gucken, das ist alles. Bei Instagram gab es gar keine Kommentare. Bei Facebook allerdings haben wir das auch gepostet. Und das ist alles voll, wie könnt ihr Sven Schulze unterstützen? Und dann kam mein Lieblingssatz. Kabarett muss neutral sein. In welchem verdammten Universum muss Kabarett neutral sein? Kabarett muss ja. nicht neutral sein. Kabarett muss nicht mal fair sein. Kabarett sollte im Idealfall versuchen, so gerecht wie möglich
genau,
zu sein.
Genau, also ausgewogen ist wieder was anderes. Da kann man ja schon mal fragen, ja, was habt ihr denn in den letzten Jahren über die Grünen zum Beispiel gemacht? Das ist schon eine nette oder eine faire Frage. Aber zu denken... Ja, neutral. Und das sagen ja die Leute, die unter neutral genau das verstehen, was sie denken. Also,
genau, das meinen die mit neutral.
Neutral ist ja auch dann nicht so neutral, wie neutral wäre. Also,
genau.
Naja.
Meinungsfreiheit ist immer nur dann wichtig, solange man die eigene Meinung, wer hat das jetzt, ich glaube mal.
Wenn Rosa Luxemburg heute leben würde, dann wäre sie natürlich Mitglied des BSW erstmal. Und zweitens würde sie sagen, Freiheit ist immer nur die Freiheit von mir.
Meinst du das BSW?
Naja, klar. Die war auf gar keinen Fall eine Demokratin, sondern die war schon einfach eine Bolschewistin. Die hatte mehr oder weniger Glück, dass sie dann später, also dass sie eben diese KPD nicht wie Thälmann dann an Stalin ausrichtete, sondern dass sie schon eher so als Revolutionärin bekannt wurde. Aber wenn sie da noch die Chance gehabt hätte, die Partei zu leiten, dann wäre sie totalitär gewesen, wie alle KPDler.
Dann aber doch vielleicht doch eher in der DKP, oder? Ja, obwohl, das ist ja, DKP ist ja mehr
das
so...
Das ist eigentlich dieselbe Soße. Jedenfalls, wir waren noch bei der UNO.
Genau, lass uns ganz kurz über... Ja, genau, ja. Dann lass uns erstmal das UNO-Thema.
Und da gab es auch ein Jubiläum, das hatte ich irgendwie ganz übersehen, nämlich die 10.000. Sitzung des Weltsicherheitsrats. Auch ein sehr erfolgreiches Gremium, wie man am Zustand der heutigen Welt sehen kann.
Aber immer noch einflussreicher als die UNO selbst, das darf man bitte nicht vergessen, auch das habe ich ja letzte Woche
genau.
schon gesagt.
Und jetzt darfst du mir erklären, was der Weltsicherheitsrat ist.
Der Weltsicherheitsrat ist ein Treffen von 10 Alkoholikern, die sich beim Kasten Bier treffen und sagen, ab morgen hören wir auf zu saufen. Nein, der Weltsicherheitsrat, ja, warum wurde der eingesetzt? Naja, im Prinzip, um die Konflikte dieser Welt in Schach, in Sicherheit zu halten. Das heißt, man beschließt Resolutionen und einer ist immer dagegen.
So, genau, also so auch wieder.
Und damit sind die Resolutionen nicht gültig, weil es muss einstimmig verabschiedet werden.
Ja, also im Groben ist es so und auch da ist die Kontinuität zum Völkerbund gewahrt, denn auch damals gab es sowas schon, das hieß damals Völkerbundsrat.
Genau.
Und bestand auch aus ständigen Mitgliedern und aus gewählten Mitgliedern, die dann für 2 Jahre da drin saßen. Und so ähnlich ist es auch jetzt. Also es gibt diese 5 ständigen Mitglieder, das sind die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China, wobei Russland früher natürlich die Sowjetunion war und das ist ja das, was das BSW auch immer sagt, ja, Russland ist doch die Sowjetunion, mit der haben wir uns doch immer ganz gut verstanden, mit dem Unterschied, dass es eben früher ein paar Völker mehr waren und dass die Sowjetunion eben nicht so zentralistisch, autokratisch orientiert war, wie das Russland heute.
Doch. Also ich will mich jetzt nicht mit dir streiten, aber sie war definitiv autokratisch und die war definitiv zentralistisch. Es war zwar eine Föderation, aber gesteuert und gelenkt wurde die von Moskau.
Ja, aber also, interessanterweise, und das ist auch sehr skurril, die Sowjetunion hat ja bei der Gründung der UNO, war sie ja immer so ein bisschen neidisch auf den Westen, weil der Westen aus mehr Staaten besteht und dann gab es ja auch noch die sogenannten Blockfreien, die auch eher, also... die halt nicht zum kommunistischen Block waren, dazugehörten. Und dann sagte er, ja, ich will aber, dass von unserer Seite mehr Staaten Mitglied sind. Aber ich habe jetzt nicht mehr Staaten. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, also von der Sowjetunion, die Sowjetunion wurde sozusagen verdreifacht. Also es wurde Mitglied, Vollmitglied bei die Sowjetunion selber und die Ukraine und Weißrussland, obwohl die zwei Staaten waren, die damals gar nicht souverän waren. Das ist eine Besonderheit. Es gab es ansonsten nur ein einziges Mal. Indien war nämlich auch Gründungsmitglied der UNO und war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht unabhängig. Aber das war,
ach,
ja, also die Ukraine zum Beispiel ist eben seit, ist ein Gründungsmitglied der UNO, was ja ganz kontraintuitiv ist. Naja, und jedenfalls das und China wurde ja 1971 ersetzt und das war auch tatsächlich eine, du hast mich ja letzte Woche gefragt, was hat die UNO-Vollversammlung jemals Spürbares gemacht? Die hat nämlich gesagt, mit ihrer Mehrheit, wir erkennen jetzt quasi die andere Regierung Chinas an, nämlich die, die in Peking sitzt und nicht die in Taipei, also die nationalchinesische Regierung, die zum Ende des Bürgerkriegs 1949 nach Taipei fliehen musste, sondern die jetzt quasi dieses Land regiert, was da aus einer Milliarde Menschen besteht, fast einer Milliarde damals. Und das konnte die einfach ohne Sicherheitsratsbeschluss machen. Sie hat einfach gesagt, so, jetzt wird die andere Regierung anerkannt. Und das ist eben manchmal der Fall, wenn irgendwas passiert, wie in Afghanistan, die Taliban übernehmen die Macht, die sind von der UNO immer noch nicht anerkannt als Machthaber. Ja? Mhm. Deswegen nimmt Afghanistan auch jetzt zurzeit nicht richtig teil an dieser Generaldebatte, weil da eben keiner, also da könnte einer von früher noch ein Diplomat, wenn da einer noch akkreditiert ist, könnte sogar noch reden, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Aber als die Taliban zum ersten Mal regierten, war das genauso. Da sprachen auch immer die von früher noch. Und mit einigen Ländern, zum Beispiel mit Libyen war es auch so, zum Ende der Gaddafi-Zeit hat die UNO gesagt, nee, jetzt erkennen wir die Opposition an, die damals noch gar nichts im Land zu sagen hatte. Aber so, also das ist dann schon möglich, das kann man machen als Vollversammlung. So, und jetzt gibt's also diese 5 ständigen Mitglieder und wie viele nicht ständige Mitglieder im Sicherheitsrat?
Auch 5.
10.
Ach so, also es sind nicht insgesamt 10, sondern 10 nicht, also sind 15 Mitglieder.
15 insgesamt, genau. Und
ich wusste immer nur, was für 10.
Und da ist auch ja nach Weltregionen gegliedert, genau. Also 3 aus Afrika, 2 aus Asien, Ozeanien, 2 aus Westeuropa, 1 aus Osteuropa und 2 aus Südamerika, Karibik. Genau. Also es sind insgesamt 10. Und bei diesen Afrikanern, die gliedern sich dann immer noch nach Regionen, also dass man immer sagt, Ost und Süd und Nord und Zentralafrika und Westafrika sollen immer auch ähnlich verteilt sein. Das ist ein bisschen ein komplizierter Schlüssel. Und jedenfalls gibt es diese 15 Mitglieder und man braucht für eine Resolution oder für irgendeinen Beschluss, der nach außen wirksam ist, immer 60%. Also eben nicht die normale Mehrheit, 8 wären das ja, sondern 9 Stimmen. Und dann und zusätzlich, wie du gesagt hast, also kein Veto. Man darf sich enthalten als Vetomacht, aber man darf nicht dagegen stimmen. Und dann wäre das als, und zum Beispiel um die Zulassung neuer Mitglieder, also da geht's ja jetzt bei Palästina darum, da braucht man diesen doppelten Beschluss, also diese qualifizierte Mehrheit aus dem Sicherheitsrat und eine Zweidrittelmehrheit in der UN-Vollversammlung. Die würde man ja kriegen, aber diese Abstimmung kommt halt gar nicht zustande, weil es diese Vetomacht USA nach wie vor gibt. Ja, das ist also jetzt nochmal kurz gefasst der kleine Nachtrag.
Wobei jetzt die Frage für mich ja ist, würde die USA auch Veto einlegen, wenn Trump nicht Präsident wäre?
Ja, möglicherweise schon, hat sie ja bisher auch immer gemacht. Zumindest, ja, wie gesagt, also zum jetzigen Zeitpunkt, die Anerkennung ist halt einfach eine Belohnung für den Terrorangriff. Und das ist auch interessant bei diesem Treffen, wovon die Rede war am Montag, hat auch hieß es dann in den Nachrichten, auch Belgien verkündet groß die Anerkennung. Und der belgische Ministerpräsident Bart De Wever, der hat dann auch das Wort ergriffen und gesagt, wir erkennen die Regierung in Palästina dann an, wenn alle Geiseln frei sind. Das heißt, die ist gar nicht ausgesprochen worden, diese Anerkennung. Also das stimmt einfach nicht, was dann so schnell durch die Medienticker lief, sondern das ist eigentlich ja auch ein salomonischer, ob man salomonisch in dem Zusammenhang überhaupt erwähnen darf, Beschluss, dass er sagt, ja, erstmal muss ja eigentlich das Selbstverständliche, was seit 2 Jahren selbstverständlich ist, eingelöst werden. Und dann werden wir diesen Staat anerkennen. Das ist eigentlich eine gute, und dieser De Wever ist auch also dem muss man auch Respekt zollen, weil er sich eben in Belgien halt auch gegen diese Radikalinskis behauptet. Und der hat ja zum Beispiel die Münchner Philharmoniker auch bei einer Probe besucht, aus Solidarität gegen diese Ausladung von dem Genter Festival. Also das ist ein ganz guter, kann man sagen.
So. Sofern man Politiker als gut. Wir könnten mal verschiedenste Spezialfolgen machen. Jetzt fällt mir schon die zweite ein. Und zwar die erste Spezialfolge: Welche historische Persönlichkeit wäre heute in welcher Partei?
Oh ja, genau.
Julius Caesar. Ja, oder naja, also wenn man sagt, also Rosa Luxemburg zum Beispiel, oder also kannst ja im Prinzip nur Leute, die weiß ich
ja,
nicht, also
machen wir nächsten Sommer, wenn du wieder so ewig lang im Urlaub bist, aber dann zeige ich mal lauter Promi-Folgen auf.
Oder Vince Ebert wollte ich sagen. Friedrich Ebert heute immer noch in der SPD und so. In welcher Partei wäre eigentlich Vince Ebert? Ich glaube der AfD, aber egal. Das ist
jetzt, ich glaube jetzt nicht. Gar... Das ist auch wieder eine typische Stammtischbeschuldigung. Aber wir schweifen ab.
Genau. So. Nee, und die andere Spezialfolge wäre dann jetzt, Scheiße, ich hatte es doch gerade. Fuck, unterbrich mich doch nicht ständig, wenn ich hier schon geniale Gedanken habe. Die zweite Idee für eine Spezialfolge, was, worüber hast du denn gerade geredet?
Über den Weltsicherheitsrat und was da alles nicht klappt.
Was war deine Schlusssequenz?
Die Schlusssequenz, ja, da müssen wir wohl mal zurückspulen, lieber Sebastian.
Keine Ahnung, ich hatte noch eine Idee für eine zweite Spezialfolge. Egal, fällt mir wieder ein, wenn ich die Folge höre, irgendwann.
So, urgent Meldung der Woche war natürlich aber auch die Deutsche Bahn. Die kriegt jetzt pünktlich, übrigens, am 27.09. vor genau 200 Jahren fuhr die erste Bahn, nicht in Deutschland natürlich, sondern in England.
Ist aber noch nicht angekommen, hat also Verspätung.
Ja, so, und die Züge, die damals benutzt wurden, die werden heute bei uns noch serienmäßig eingesetzt.
Natürlich, als Luxus, also als erste Klasse. So, und zwar, wie heißt die junge Frau?
Evelyn Palla.
Ich habe schon überlegt,
ob ich die Folge Insha Palla nenne. Aber dann gibt es einen Shitstorm.
Ah, das wäre ja mal ein ungewöhnlicher Folgentitel für dich. Mein Gott. Und außerdem, jetzt mal ganz ehrlich, wäre doch gut. Shitstorm würde ja bedeuten, dass uns überhaupt mal jemand hört. Ja, Olli Welke, ich möchte an der Stelle den fabelhaften Podcast, die fabelhaften Boomer Boys mit Kalk und Welk zitieren. Olli Welke sagte erstmal Glückwunsch an die Frau oder besser gesagt Beileid und vor allem Glückwunsch an die Bahn, dass sie überhaupt noch einen Idioten gefunden haben, der es macht. Die hatten ja wohl sogar René Obermann angefragt und so. Ne? Und die hat ja alles so, ihr habt dort Arsch offen. Ich setze mich doch nicht auf ein stinkendes Pferd.
Ja, aber das ist halt... Ja, ich weiß nicht, ob ich hier im Podcast schon mal diesen Picasso-Vergleich gebracht habe. Also dieses, ja. ich könnte das auch. Also mich haben sie halt leider nicht gefragt.
Genau. Also ich glaube, es könnte jeder.
Weil, also zu mir, also ja, könnte im Sinne von, dass die Bahn jetzt wieder sozusagen so dasteht wie die japanische Bahn, das könnte ich vielleicht nicht, aber zumindest könnte ich die Bahn in den aus einem Zustand rausheben, in denen die drei vorigen Bahnchefs Medorn, Grube und Lutz reinmanövriert haben. Also da muss man schon sagen, also die haben wirklich jede Entscheidung getroffen, die Bahn schlechter gemacht hat. Und das ist auch eine Kunst.
Sollte es jetzt nicht eine Initiative geben, erstmal die Bahn wieder aus der Bahn AG wieder eine Anstalt zu machen? Wie hieß es denn früher? War es eine Anstalt? Nee, was war denn das früher?
Eine Behörde, kann man sagen. Also das war die Deutsche Bundesbahn. Und ich weiß nicht, wie das, also was du meinst, ist ja eher sowas wie auch die große Philosophin, wie heißen die Eiskunstläuferin, die bei der CDU ist, die hat doch mal gesagt, der öffentlich-rechtliche Verkehr, sie meinte natürlich den öffentlichen Verkehr, aber ja, eigentlich könnte man den öffentlich-rechtlichen Verkehr einführen, also jeder zahlt dafür.
Genau.
Weil's
und alle dürfen es dann benutzen.
Alle dürfen es dann benutzen, aber der Staat redet nicht mit, das ist ja im Grunde der Zustand, wie es jetzt ist. Also das ist richtig absurd. Der Staat ist bei der Bahn wirklich der schlechtestmögliche Eigentümer, weil der einfach sich alles gefallen lässt und nichts sagt. Und ich wundere mich auch, weil zum Beispiel alle Bundestagsabgeordneten haben ja haben ja freie Fahrt in ganz Deutschland. Das heißt, wer seinen Wahlkreis besucht, der wird in den meisten Fällen da mit der Bahn hinfahren. Das heißt, alle Bundestagsabgeordneten kennen, zumindest wenn sie eben nicht dieses Minister kennt es natürlich nicht, aber sozusagen alle drunter, die fahren jede Woche 100 Mal mit diesem Scheißverein und das funktioniert ja auch nicht. Und da frage ich mich, warum zum Beispiel der Verkehrsausschuss nicht da jede Woche Sturm klingelt beim Bahnchef und sagt, hör mal, du bist ein Arschloch.
Ganz einfach, weil die Lobby, die Autolobby einfach in Deutschland immer noch viel zu stark ist und das Problem ist halt, das Netz ist im Arsch.
Gut, das hat ja miteinander nichts zu tun. Du kannst ja den einen Verkehrszweig irgendwie pampern, aber du kannst ja sagen, das, was diese Firma, die uns ja gehört, ja, und für die Aufsichtsrat und weiter, was die leistet, das geht gar nicht. Also, und das ja, ist ja, und also stell dir mal vor, ich würde eine Firma besitzen, die so arbeiten würde, da würde ich doch, wäre ich ein bisschen unzufrieden, sagen wir es mal so.
Ja, aber nochmal, das Interesse ist halt nicht da, weil ich schwöre, die meisten Bundestagsabgeordneten fahren trotzdem mit dem Auto, weil halt die Bahn so unzuverlässig ist, dass sie sagen, naja, also gerade je näher die um Berlin wohnen, umso scheißegaler wird denen das sein. Also ich sag mal, nach Cottbus fahren die trotzdem mit dem Auto. Kann mir keiner erzählen, dass man mit der Bahn fährt. Und das ist der eine Grund. Ja. Das ist der eine Grund. Und selbst wenn sie mit der Bahn fahren, das ist für die ein sogenanntes niederrangiges Problem. Die haben ganz, 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 ganz viele andere Probleme, um die sich kümmern müssen.
Ja klar, also es gibt ja, die haben ja alle Fachgebiete, aber wer Mitglied des Verkehrsausschusses ist, der muss doch, der muss das doch irgendwie auf dem Schirm haben. Und als Normalbahnnutzer hat man nicht den Eindruck.
So, und dann kommt noch was hinzu. Die können ja gerne bei einer Bahn anrufen und können sagen, das ist hier alles scheiße.
Und dann heißt es, haben Sie eine Beschwerde, dann wählen Sie... Gar nichts.
Nee, aber nehmen wir mal an, die gehen jetzt direkt zu Frau, wie heißt sie, Palla, kommen die da durch. So. Ja. Dann sagen die, pass auf, das geht überhaupt nicht, das Bahn, das, die Linie. Es wird ja wahrscheinlich bald zwischen Berlin und Köln, also diese eine dieser Hauptverkehrsstrecken, die innerhalb von, weiß ich nicht, 4 Stunden oder so, die wird wahrscheinlich bald vollgesperrt. So. Die rufen die da an und sagen, mach das mal weg. Und dann sagt die, das ist eine schöne Idee. Wie? Sag mir, wie ich mach's.
Naja, es geht ja immer dann, und das ist ein Geheimtipp, kleiner, also wenn ihr zu Hause gern mal pünktlich kommen wollt, dann müsst ihr nur wissen, wann zum Beispiel ein Mensch aus dem Bahnvorstand oder ein Bundesminister mal eine Fahrt anmeldet. Also die dürfen vom Minister, also das ist ging auch letztes Jahr durch die Medien, da kann man dann anrufen und sagen, hier, mein Minister möchte jetzt mal dahin fahren, und dann hat dieser Zug aber Vorrang vor allen. Also das geht dann.
Aber das Hauptproblem ist doch einfach, dass ist diese Privatisierung, und zwar diese halbgeweigte Privatisierung von vor 30 Jahren. Weil, es ist so, wusste ich auch nicht, die Bahn lässt Strecken absichtlich verrotten. Weil, wenn da, sagen wir mal, eine Gleisbohle fehlt, muss die Bahn als Mieter das selbst ersetzen. Wenn die Strecke aber grundsaniert wird, ist es Sache des Netzbetreibers, sprich des Bundes. Sprich, die lassen viele Bahnstrecken mit Absicht verrotten, damit sie die Reparatur nicht bezahlen müssen. Wenn die verrottet genug ist, bezahlt es der Bund. Und so eine Spielchen finden da halt statt. Und das würde eben nicht stattfinden, wenn wieder alles in einer Hand wäre. Und ich bin nach wie vor der Meinung, das ist öffentliche Daseinsvorsorge. Ich finde die Idee mit den Bahngebühren übrigens nicht schlecht, obwohl ich die Bahn nicht benutze. Ich würde trotzdem dafür zu sagen, Bahn in öffentlicher Hand, jeder zahlt eine Gebühr. Oder wir können das mit den Gebühren ja sowieso mal abschaffen. Wenn es eh jeder bezahlt, dann können wir es auch auf die Steuern umlegen.
Aber dann müsste man, wie gesagt, also dann müsste man eben auch nicht wie beim Fernsehen, wo ja Staatsferne gewünscht ist, also da darf jetzt nicht quasi von oben komplett durchregiert werden, sondern dann gibt ja dann so was wie ein Fernsehrat oder so, wo dann jedes Mal dieselben Beschwerden kommen, aber wo dann die Kirchen auch mitreden.
Wollte ich gerade sagen, ja, das ist auch so.
Ja, auch so ein Thema, aber das nicht, sondern dafür wünsche ich mir dann eine Staatsnähe, dass der Staat auch die Verantwortung des Mutzens dann übernimmt.
Genau. Das ist da das Gleiche wie mit Krankenhäusern. Wieso zum Geier müssen Krankenhäuser privat geführt werden? Die machen jetzt, wir haben jetzt hier bei uns im Harz, da gibt es ja, also es hat ja im Prinzip jede ehemalige Kreisstadt, also ihr hattet ja im Westen diese Kreisgebietsreform in 17 Jahren, wir hatten das ja in 19 und jetzt nochmal vor 10 Jahren. Und hat ja aber jede ehemalige Kreisstadt, meistens irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern, hat ein eigenes Krankenhaus. Und die Bevölkerung schreit natürlich immer übelst auf, wenn diese Krankenhäuser geschlossen werden. Wenn aber mal was ist, fährt da keiner hin. Also wenn du, was ich, Krebsvorsorge oder irgendwas, fahren natürlich alle in die richtigen Krankenhäuser, in die Großstädte. Und die machen jetzt im Harz Folgendes, die wollen jetzt aus den 3 Kliniken, also es gibt ja 3 ehemalige Kreise im Harz, Quedlinburg, Halberstadt und Wernigerode, wollen jetzt zu einem Harz-Klinikum zusammenlegen. Und das finde ich eine sehr vernünftige Sache. Magdeburg hat 5 Krankenhäuser. Und von diesen 5 Krankenhäusern in Magdeburg, also das größte ist natürlich die Uniklinik, klar, und dann gibt es das sogenannte städtische Klinikum, das ist also das kommunale Klinikum der Stadt Magdeburg. Die arbeiten schon zusammen, sind im Prinzip schon eine Klinik, noch nicht wirklich, wurden aber zusammengelegt, zumindest was den pflegerisch diesen Bereich mit Kranken zu tun hat. Forschung natürlich nicht. Dann gab's dann gibt es noch ein privates Krankenhaus. Und 2 kirchliche. Und das eine kirchliche Krankenhaus ist pleite. Das gehört jetzt auch schon zur Uniklinik. Und dann gibt es noch den Marienstift. Das ist so ein Belegkrankenhaus. Da kann man besonders luxuriöse Geburten. Das heißt, jeder, der was auf sich hält und bei uns in Stadtfeld, das ist im Prinzip sowas wie der Prenzlauer Berg in Magdeburg, der kriegt sein Kind natürlich im Marienstift. Und wie, da ist mal das Familienzimmer nicht frei. Hallöchen, dann ist aber auch was los. Ja. Egal, wir schweifen komplett ab.
Zum Thema ich wollte Bahn. Dir nur ein Wort noch sagen, also zum nächsten Thema, und zwar Sommernachts. Entschuldigung jetzt. Genau, muss ich niesen, aber das kann man leider auch nicht rausschneiden. Sommernachtstraum.
Shakespeare. Oberon. Puck.
Ja, also wir ergötzen uns ja immer am Codewort der Haushaltswoche.
Nein!
Und die war ja letzte Woche, also es gibt ja immer alle möglichen Haushaltswochen, aber es geht immer um die
Sommernachtstraum.
Um die letzte Lesung des Haushaltsgesetzes. Und das war ja, letzte Woche war ja der Haushalt 2025. Ja, wenn man den Kalender aufschlägt, würde jeder jetzt merken, oh, ein bisschen spät, aber wir kennen ja alle die Vorgeschichte. Jetzt wurde quasi von vielen Rednern dieser Debatte dieses Haushaltswort gesagt, genau gesagt von 14 Rednern inklusive des Finanzministers Klingbeil wurde das in einer Rede tatsächlich untergebracht. Das ist doch was Schönes.
Von der AfD auch?
Ja.
Damit sind sie im Parteiensystem angekommen. So.
Ja, das ist schon, also das war immer so, also früher war zum Beispiel Peter Böhringer einer der Chefhaushälter der AfD, das macht er jetzt nicht mehr, aber also ein AfDler hat es ganz normal untergebracht, wie man es macht, und einer, Stefan Brandner, ist bekanntlich nicht die hellste Kerze auf der Torte, und der hat gesagt, das geflügelte Wort in dieser Debatte ist ja anscheinend so ein Monatsraum. Also wenn man sozusagen, ja, also wie erwähnt man ein Codewort möglichst nicht?
Ja, egal. Es war ja nicht anders zu erwarten. Ja, Sommernachtstraum, sehr schön. Hast du eine besonders humorige Verwendung? Nein.
Nö, einer hat nur gesagt Sommernachtsalbtraum. Naja, es lag halt nahe, weil die ja diese Haushälter haben ja den ganzen Sommer über damit zugebracht, statt eben in Urlaub zu fahren oder was auch immer. Also
heißt das jetzt aber, dass der Haushalt 2026 auch erst nächstes Jahr verabschiedet wird, oder kriegen sie das noch hin dieses
Jahr? Das ist
Jahr?
Für November geplant. Also da ist ja jetzt die erste Woche jetzt gelaufen. Auch wieder mit so einer das gab es glaube ich auch noch nie, dass 2 Generaldebatten in 2 aufeinanderfolgenden Wochen sind. Also der Kanzler wird quasi verhandelt, 2-mal nacheinander, Kanzleretat, und das geht jetzt quasi in die Ausschussarbeit und kommt dann im November wieder zurück. Und dann gibt es ein neues Haushaltswort. Das nur als Nachtrag.
Denn sie wissen nicht, was sie tun. Mal sehen.
Mal sehen. Also man kann
wir lernen
leider,
um nichts.
Man kann es leider nicht tippen, weil das ist, das kannst du alles um nichts tippen.
Ein paar Shakespeare-Dramen passen ja grundsätzlich auch erstmal gut. Okay, um mal zum Thema zurückzukommen. Nein, nicht. Um mal zum nächsten Thema, was noch an eines der anderen Themen anknüpft, nämlich Donald Trump. Worum es mir geht, und das ist jetzt auch so ein bisschen Ausflug in die Popkultur, aber natürlich auch in die knallharte Politik. Jimmy Kimmel. Für alle, die sich jetzt nicht so für amerikanische Late-Night-Shows interessieren, es gibt zurzeit 3 oder 4 oder 5, also anders. Late-Night in Deutschland ist tot.
Spätestens seit es Schwitzkasten-TV nicht mehr gibt. Was war Schwitzkasten? Nein, gut.
War ja in dem Sinne nie wirklich eine Late Night. Das war ja mehr Saturday Night Live. Aber egal. Nein, Late Night ist, also es gab eigentlich nur eine wirkliche Late Night Show im deutschen Fernsehen. Das war die Harald Schmidt Show. Und dann gab es immer mal wieder Versuche. Es gab auch vorher, Gottschalk hatte sowas mal. Das lief alles nicht. In Amerika hat das aber Kultur. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass die wirklichen, also da galt ja selbst die Daily Show, was ja sowas wie das Vorbild zur Heute-Show ist, auch. Also Jon Stewart galt auch als Late Night Host. Also auch das, was wir hier in Deutschland noch so ähnlich wie Late Night haben, ist Böhmermann. Klar, es gab Late Night Berlin, das hieß so, mit Klaas Häufer-Umlauf, die haben sie aber abgesetzt. Dann gab es Till Tonight. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, es ist ja, also das würde ich natürlich nicht gelten lassen, weil das ja immer, das ist ja so punktuell. Also
Genau, ein
das
richtig
deutsche
Late-Night.
Fernsehen hat ja das Talent, sich oder Sachen ausdenken zu lassen. Das denken die sich ja nicht selber aus, sondern dann gibt es
Genau.
Ausschreibungen, Firma, hier, wir suchen 4 Folgen, was ganz Tolles, Originelles. Und wir werden es aber nie fortsetzen, weil wir einfach alles hassen, was gut läuft.
Genau.
Oder wir setzen es in irgendein Neo-Programm oder noch weiter nach hinten und so, dass
Genau.
es keiner sieht. Und dann können wir sagen, die Quote ist schlecht und dann setzen wir es ab. Also das zähle ich nicht zu einer bestehenden
Late Night
Show.
Kultur.
Also das Bekannteste
Genau.
ist natürlich die Heute-Show, die gibt es seit
Genau.
2009. Und das ist schon auch Late Night.
Vernünftig.
Also wenn man jetzt, natürlich gibt es so die Late Night Ultras, die würden sagen, da muss unbedingt eine Band dabei sein. Und da finde
Naja,
ich, die
also.
Band ist aus meiner Sicht das Unwichtigste, weil das natürlich wenig kein Inhalt transportiert. Aber das ist eher so eine Art Late Night Feeling oder Late Night
Also
Atmosphäre.
was an der Late Night Show im deutschen Fernsehen am ehesten kommt, ist wahrscheinlich wirklich die Heute Show und das ZDF Magazin Royal, sicherlich. Wobei ich immer finde, Late Night muss täglich sein, damit du auch mal die Möglichkeit hast, schlechte Folgen zu machen. Ja, das klingt jetzt total banal, aber nur so
Aber
entwickelt
wie
sich das.
bei wir beide schaffen es doch auch mit wöchentlichen Folgen manchmal schlecht zu sein, oder?
Ja, aber das darfst du dir dann eigentlich bei einer wöchentlichen Show nicht leisten. Also wenn meine
Ja,
Heute
finde
Show
den nicht.
richtig,
Nein, Scherz.
wenn meine Heute Show kacke ist, denke ich mir auch so, boah, ihr hattet jetzt eine Woche Zeit, mehr ist nicht bei rausgekommen. So, wenn jeden Tag Harald Schmidt hat mal eine schlechte, das ist so ähnlich wie Fips Asmussen. Der ballert 40 Pointen in einer Minute raus. 39 davon sind scheiße. Aber eine ist gut. Und die merkst du dir, weißt du? Egal. So, auf jeden Fall Jimmy Kimmel. Einer der, ich würde sagen, ja, also nach Stephen Colbert so der zweitwichtigste Late-Night-Host in Amerika. Ist jetzt ähnlich wie Stephen Colbert, was ich ja lustig finde. Stephen Colbert hat man ja wirklich aus politischen Gründen abgesetzt, aber der läuft noch bis Mai.
Ja.
Wenn man Jimmy Kimmel ja sofort abgesetzt hat, vor einer Woche, ihn sofort abgesetzt, weil er gesagt hat, diese MAGA-Leute sollen bitte mal aufhören, so zu tun, als wäre der Attentäter auf George Kirk nicht einer von ihnen. Was er ja ist, das ist ein klassischer Incel, das ist ein Arsch, das ist ein Rechter, dem George Kirk offensichtlich nicht rechts genug ist. So, jetzt in dem Moment, wo ich das jetzt
Wer
gesagt
hat der
habe, werde ich von
George auch
John.
noch umgebracht? Ich dachte Charlie.
Charlie, George Kirk ist der Bruder von, ist der Vater von James Kirk, der Bruder von Samuel Kirk ist, Charlie Kirk.
Ja.
Entschuldigung, ich gu gucke gerade Strange New Worlds, da ist Star Trek, egal. Was ich damit sagen will, er hat eigentlich nichts gesagt und wurde gecancelt. Jetzt müsste man mal ab und zu Bild lesen und auch mal noch ein bisschen DWDL und ein bisschen Medienmagazine. Und Jimmy Kimmel hatte im Moment Einschaltquoten von 1,8 Millionen. Das wäre selbst im deutschen Fernsehen. Also ich sag mal so, auf dem Late-Night-Platz gerade noch so verkraftbar. Also du kannst im deutschen Late-Night-Platz, wenn du um die Millionen bist, ist es okay.
Ja.
Schmidt hatte zu Höchstzeiten 4 bis 5 bis 6. So, wenn du aber in den Vereinigten Staaten, wo du also ein potenzielles Publikum, also ein potenziell 6- bis 7-faches Publikum des Publikums hier in Deutschland hast, wenn du da nur 1,8 Millionen hast, dann ist es kritisch.
Da weiß man aber auch nicht, wie die das zählen, ob die da wirklich alle Ausspielungskanäle, sowas wird. Also das ist ja eben der Grund, warum zum Beispiel die Quotenmessung in Deutschland sehr lange Zeit auch sehr verzerrt war, weil es lineare Fernsehen eigentlich nur gezählt wird. Da gibt es ja wo ist das? In Hasloch, in Rheinland-Pfalz, gibt es ja so eine Mustergemeinde. Die ist einfach der Durchschnitt. Ja, da sehen alle durchschnittlich aus und da sind alle genauso durchschnittlich alt und sind durchschnittliche kleinere Mittelstadt. So, und da wird an jedem Fernseher ein Quotenzähler angeschlossen. Wenn man das jetzt aber im Internet guckt, dann zählt es keiner. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das
Doch,
war
doch, also
ganz
die Mediathekenzahlen werden mit berücksichtigt
das.
inzwischen.
Aber zum Beispiel Ausspielungen auf YouTube, das machen ja teilweise die Sender auch selber und nehmen es dann nach ein paar Wochen wieder runter. Aber ob das dann da alles gezählt wird, weiß ich eben auch nicht. Und das war eben der Grund, warum die klassische Tagesschau immer diese Superquote hatte, weil da jeder Depp seinen Fernseher anmacht in Hasloch, woanders ist es egal. Und naja, also zur Quotenmessung ist immer mit Vorsicht zu genießen, vor allem
Ja, egal.
je später nachts das ist, weil das Publikum jünger ist und so weiter.
Das viel größere Problem war, aber die hatten wirklich gerade hier, es gibt ja, also ABC ist ja sozusagen das Obernet-Network, in Amerika läuft das ja alles so ein bisschen anders. Das ist ja immer noch am ehesten vergleichbar mit ARD und dann diese Unteranstalten, aber das ist, jedenfalls zwei, drei Unteranstalten hatten Probleme, bei Jimmy Kimmel Werbung zu verkaufen. Es gab Leute, die wollten keine Werbung mehr während Jimmy Kimmel schalten, weil angeblich, so genau weiß ich es nicht, aber das wurde jetzt von mehreren Quellen berichtet, zum Beispiel, die haben das mal gezählt, 95% Witze über Trump, 5% über die Demokraten. Wobei andererseits denke ich mir, naja, also über die Demokraten kannst du im Moment auch keine Witze machen, außer dass sie gar nichts machen. Ist halt
ja,
schwierig.
Das kommt auch in jeder Folge mal vor, dass man sich auf die nicht verlassen kann. Also das ist schon auch, ja. Aber klar kann man immer sagen, die Quote. Und der Jimmy Kimmel hat das auch selber, ich habe diese erste Folge nach der Absetzung auch nochmal mir angeguckt, und da hat er gesagt, diese Show hier ist vollkommen egal, die ist, um die geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir in einem Land leben wollen, wo man Shows wie diese machen kann. So ein bisschen ich wollte gerade Lance sagen, aber so ein bisschen Roald Armstrong für Ronald Armstrong, nee, wie heißt der Armstrong? Der Mondfahrer für Arme.
Neil Armstrong.
Neil Armstrong.
Ja. Für Arme. Moment. Also welche Sendung hast du gesehen? Die, also jetzt die von heute aus gesehen, vorgestern?
Ja, so.
Also er wurde ja nach einer Woche wieder eingesetzt. Ich bin, ganz ehrlich, ich bin dafür verantwortlich. Denn ich habe Marc-Uwe Kling auf seinem Social-Media-Account gesehen und er hat gesagt, kündigt bitte sofort Disney+. Ihr müsst, weil ABC gehört ja zu Disney, ihr müsst Druck auf Disney abmachen. Und tatsächlich, ich habe meinen Disney+-Account gekündigt. Der läuft noch eine Woche und dann melde ich ihn wieder an. Aber ja. Ich habe ihn, ja, es ging ja nur darum, es ging ja nur um den Akt des Kündigens an sich. Und da musst du ja mal einen Grund angeben, warum du kündigst. Und da habe ich auch Jimmy Kimmel reingeschrieben. Tatsächlich, ja. Der Aktienwert von Disney ist in dieser Zeit um 7,7 Milliarden gefallen. Das klingt viel, ist nicht viel, weil Disney ist ungefähr 250 Milliarden wert. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber es hat offensichtlich gereicht, dass Bob Iger gesagt hat, also der Disney-Chef, na, dann lass den Kimmel erstmal wieder auf Sendung. Und ich finde, diese eine Sendung hatte auch nicht plus 1,8 Millionen Einschaltquote. Nee, die hatte ein paar mehr.
Das ist klar, aber ich frage mich halt, wie kann man denn so eine Entscheidung treffen und sie dann wieder, also das ist so absurd, weil man könnte schon damit rechnen, dass es ein bisschen Gegenwind gibt, wenn man so eine Entscheidung trifft und sie dann aber auch nach 3-4 Tagen wieder zurücknimmt. Also das ist ja nicht ernst zu nehmen. Was ist denn das für ein, also was sind das für Leute? Aber so funktionieren halt diese Ja-Sager oder diese angsthabenden Manager, die denken so.
Ich möchte da verschiedene Dinge nochmal ansprechen, was jetzt diese. Ich habe es mir auch angeguckt, also zumindest den Anfang, dieses Anfang-Stand-up. Also erstmal, weil wir ja sagen, wir waren ja, wir haben keine Late-Night-Shows. Doch, haben wir. Wir haben jetzt wieder eine auf RTL. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich glaube, die heißt einfach nur die Stefan-Raab-Show, oder?
Ja.
Ich glaube, also wie das im Moment heißt, weil ich interessiere mich nicht für Boomer. Und das, ich meine, machen wir uns mal nichts vor. Raab ist als Late-Night-Host wirklich mega untalentiert. War der schon immer. Ich habe TV total nie wegen Stefan Raab geguckt. Aber egal. So, jedenfalls, der bot ja letzte Woche an, hey Jimmy Kimmel, du kannst meinen Sendeplatz haben. Ha, ha, ha. Aber... Ich mach das an, guck mir das an und tatsächlich, Jimmy Kimmel kommt raus, ja, sagt, es ist atemberaubend, was er für einen Support hatte. Das erinnert mich an meinen alten, an meinen ersten Radiochef, der mich rausgeschmissen hat, weil ich irgendwas machen soll. Ich hab's vergessen, er sollte Lutscher verteilen oder irgendeinen Scheiß, also irgendeinen und der wollte es nicht machen. Und deswegen wurde Jimmy Kimmel bei seinem ersten Radiojob gefeuert. Selbst der hat sich öffentlich beschwert und für Jimmy Kimmel und hat gesagt, das muss wieder eingesetzt werden. Und da war sogar ein Typ aus Deutschland, der ihm seine Show angeboten hat. Und dann hat er irgendwie so gesagt, was ist eigentlich mit den Deutschen los? Jetzt muss man schon dahin fahren, um sich von denen okkupieren zu lassen oder so. Egal, irgendwie so in dem Sinne. Ja, das war jedenfalls ein sehr emotionaler Moment, als er dann nochmal auf Charlie Kirk zu sprechen kam, brach ihm ja auch so ein bisschen die Stimme weg. Und da bin ich mir eben nicht so hundertprozentig sicher, ob das nicht inszeniert war. Ich kenne Jimmy Kimmel nicht, ich kann es nicht sagen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon alles so emotional, wie es halt auch ist, weil ich meine, es ist schon, was man dann so aushalten muss, wenn man so in der Öffentlichkeit steht. Und der hat ja auch erzählt, der kriegt täglich, seit Jahren täglich Morddrohungen. Das ist ganz normal für ihn. Trotzdem ist es ja nicht einfach irgendwas, sondern man muss schon auch gewissen, also man hat schon auch Angst grundsätzlich und dann eben noch vom Fernsehen so im Stich gelassen zu werden und dann darf er doch wieder ran, wer weiß wie lange, ja, bis zur nächsten Trump-Pointe. Das ist ja auch nicht sicher, weil das sind offensichtlich rückgratlose Ich spare mir jetzt das Substantiv.
Ja, aber definitiv sind das rückgratlose. Du sparst dir jetzt das Substantiv. Die Frage ist ja immer, die ich mir dann stelle, naja, ist das wirklich so? Es ist schlimm. Also das, man muss einfach mal sagen, damit geht's halt los. Und es gab ja selbst Leute aus dem Magerlager, die gesagt haben, Leute, bei aller Liebe, irgendwo ist Schluss. Ihr könnt nicht anfangen, Shows zu canceln. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Und dann habe ich mir so überlegt, oh, schlimm, ja, wenn das in Deutschland, aber jetzt mal ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor, das hatten wir in Deutschland alles auch schon. Also ich erinnere nur an das berühmte Ding zur Bundestagswahl 1980, wo der Bayerische Rundfunk sich auf einmal weigerte, Notizen aus der Provinz auszustrahlen und so Geschichten. Und die waren nicht mal an der Macht, sondern die waren nur sehr aktiv. CSU in Bayern schon, aber also sowas gibt es in Deutschland auch. Und es gab auch ab und zu bei der Heute schon mal Beschwerden.
Ja, naja, immer. Politik. Also zum Beispiel auch dieses bayerische, der Blecken, also auf dem Nockerberg, dieses der Starkbieranstich. Da gab es, glaube ich, 2006 oder 2007 gab es Michael Lerchenberg, der auch eine Rede gehalten hat. Und der hat nie wieder die Rede gehalten, weil die zu arg war. Weil Markus Söder dann zwar grinsend, lachend drin sitzt, schön klatscht und dann hinterher sagt er, der muss aber weg.
Genau.
So funktioniert das eben teilweise auch, dieses da muss jemand weg, ja, statt dass man was aushält und dadurch klein hält. Das ist ja, die Strafe der Nichtbeachtung, die ist ja viel, viel wichtiger für irgendeine, ja.
Und das geht ja nicht nur den Rechten so, das geht ja uns linken Stammtisch, da seid ihr bescheuert? Diese komische Tante vom NDR und BR, wie heißt sie? Wie heißt sie? Stur? Keine Ahnung. Ich habe mir nicht mal den Namen gemerkt.
Ist egal.
Diese Sendung, klar, hätten die nicht abgesetzt. Die lief auf dem NDR nachts hinter den Holzscheiten. Hättet ihr die nicht einfach weiterlaufen lassen können? Es hätte niemanden.
Die ist ganz neu. Die lief, glaube ich, zweimal oder so.
Ja, und dann das hätte niemanden interessiert.
Ja, und da finde ich auch, man muss ja da auch nicht zustimmen. Und möglicherweise ist das journalistische Format vielleicht sogar wirklich schlecht. Aber ja, dass man es einfach, ja, das kann ja sein. Und das kann ich mir auch, also ich habe jetzt diese Flüchtlingssendung nicht angeguckt, aber wahrscheinlich ist da auch alles ein bisschen einseitig, aber das ist ja dann, kann man auch sagen, ist ja auf der anderen Seite ähnlich, aber dass man einfach sagt, ich will es nicht sehen und ich vielleicht auch nicht, aber es gibt Leute, die es sehen wollen und die wohnen hier und die zahlen Rundfunkgebühren und so weiter, dass man diese kleine Sendung, die wäre tatsächlich, die hätte ja jetzt auch keiner gekannt, nächstes Jahr auch
genau.
Nicht und nie.
Nein.
Ja.
Und die ist also als Influencerin wesentlich halt erfolgreicher als Tante da.
Ja, ja, und da finde ich halt auch, dass diese Fernsehverantwortlichen, dass die einfach ihr eigenes Metier nicht richtig verstehen und dann immer denken, jetzt muss ich hier unbedingt handeln, weil ich 2-3 Leserbriefe gekriegt habe. Und du hast recht, also das ist sozusagen rechts, links, zumindest eine ähnliche Denkweise. Da muss jemand weg, der was gemacht hat, was nicht gefallen könnte, was anderen irgendwo jemand sich beschweren könnte. Genau. Und wenn man damit weitermacht, wie du sagst, ja, Kabarett muss neutral sein und so weiter.
Genau.
Und wenn es nicht neutral ist, dann darf es nicht existieren. Also was will man da machen? Und da muss man immer hoffen, dass die Mehrheit der Leute einfach sagt, wenn es mich schon nicht interessiert, dann habe ich immer die Möglichkeit, auch einfach nicht hinzugucken oder nicht hinzugehen oder was auch immer. Ja.
Genau, aber definitiv. So,
apropos nicht hingehen. Wir haben noch ein Thema, was wir ja schon vor dem Sommer hatten, nämlich diese Richterwahl. Heute Abend ist Richterwahl.
Oder und ich bin schon so gespannt und aufgeregt.
Ja, also selbst Jens Spahn hat versichert, heute geht alles gut. Das erinnert mich so ein bisschen an diesen Disney-Film Robin Hood, wo es diesen Sheriff von Nottingham gibt mit seinen Gehilfen. Und der Gehilfe hat ja auch den schönen Namen Trigger.
Genau.
Und dann gehen die irgendwie nachts heimlich auf Zehenspitzen gehen irgendwo entlang und dann sagt Trigger, also dann fragt der Sheriff, hast du deine Waffe gesichert? Ja, ja. Und der Trigger streichelt so seine Armbrust und sagt, ja, ja, ist gesichert. Und dann geht die natürlich los. Bum, bum, bum. Und der Pfeil stößt dann quasi wie beim Billard überall an und trifft am Ende irgendwie, weiß ich nicht mehr. Und dann in der nächsten Szene sagt der Sheriff, kann deine Armbrust auch wirklich nicht losgehen? Nein, Chef, ich habe sie gesichert. Und dann sagt der Sheriff, das habe ich befürchtet, du gehst bitte vor mir.
Ja.
Und so ähnlich ist so ein bisschen Jens Spahn, könnte auch Trigger sein. Ja, ja, genau. Heute geht alles gut bei der Richterwahl. Genau.
Und dann sagt Friedrich Merz, du gehst bitte vor mir.
Ja, so ähnlich. Also der Merz wünscht sich das auch, dass das jetzt heute, also zur Erinnerung, es gibt jetzt, gibt seit Dezember diese eine Stelle im Bundesverfassungsgericht und seit Juli die zweite und ab nächster Woche die dritte, die offiziell frei sind, wo aber dann die jeweiligen noch im Amt sind. Und jetzt werden alle drei Stellen inklusive Vizepräsidentin auch, sollen besetzt werden mit Zweidrittelmehrheit im Plenum und das ging ja im Sommer ziemlich schief und jetzt mal, ja, toi, toi, toi.
Naja, sagen wir mal so, solange die SPD-Tante und die Neue da jetzt nicht gegen Abtreibung ist, dann müsste das ja eigentlich klar gehen.
Ja, ja, der Vorteil ist, das hatte ich ja auch erzählt in einer der Folgen, wo wir im Sommer drüber gesprochen haben, jeder Senat besteht ja aus 8 Richterinnen und Richtern und 3 davon müssen aus den oberen Bundesgerichten kommen. Da gibt es also 5 verschiedene, jetzt zählst du die mal auf, also nein, also Bundesgerichtshof.
Moment, Bundesgerichtshof, Bundesarbeitsgericht, Bundessozialgericht, Bundesverfassungsgericht.
Nee. Das ist nicht, ja das.
Ja, genau. Warte.
Bundesverwaltungsgericht und Verwaltungsgericht, Bundesfinanzhof.
Danke. Genau.
Aber das Größte oder das mit den meisten Richtern ist der Bundesgerichtshof. Da kommen auch die meisten her. Und also sozusagen, die müssen da auch durch einen anderen Richterwahlausschuss des Bundestages mal früher hingewählt worden sein. Idealerweise mehr als 3 Jahre in der Vergangenheit, dass die also da auch Berufserfahrung haben. Und die sind dann sogenannte Richter. Also. So wie Edmund Stoiber einst von der sogenannten Kompetenz gesprochen hat.
Natürlich.
Und das sind die Richter und davon muss es immer 3 von 8 geben. Und jetzt gibt es, wenn die Wahl heute durchkommt, gibt es dann sogar 4, weil man hat sich mit der neuen Kandidatin Sigrid Emmenegger eben für eine Richterin entschieden, weil die weniger in Erscheinung treten. Das sind ja keine Professorinnen, die irgendwas ständig veröffentlichen, ständig auch Gutachten erstellen, sondern die fällt Urteile, die kann man vielleicht auch kritisieren, aber die steht nicht mit ihrer Lehrmeinung in der Öffentlichkeit. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz guter Move, dass man die durchkriegt. Insgesamt ist es natürlich trotzdem ein schlechtes Zeichen dafür, dass man sich irgendwie mal beruflich in irgendeinem Zusammenhang als Expertin äußert und dann später Angst haben muss, dass man nicht ans Verfassungsgericht darf, deswegen.
Genau. Naja.
Das ist also heute. Und morgen ist auch noch eine interessante Wahl, nämlich in Neustadt an der Weinstraße. Also direkt gegenüber von Hasloch, da wo wir vorhin waren. In Neustadt an der Weinstraße, da wird die Weinkönigin gewählt, was jetzt noch nicht besonders wäre, aber zum ersten Mal gibt es es ist geschlechteroffen, das heißt jetzt Weinmajestät.
Ach.
Und jetzt feuerfrei für den Shitstorm? Nein, also machen gut. Wir jetzt hier nicht. Aber
Müssen wir auch nicht. Das ja, machen andere.
Das machen andere, genau. Und ist ja auch mal was Schönes. Und ich finde, es hat schon was. Also, wenn es jemand wie Julia Klöckner schaffen kann, und das ist, die war ja auch mal Weinkönigin, deutsche Weinkönigin sogar, also es gibt ja nur eine dann pro Jahr, aber dann so schwer kann es nicht sein. Andererseits ist es auch, also das ist wahrscheinlich das eine Amt, in dem Julia Klöckner tatsächlich auch überqualifiziert war.
Das glaube ich nicht, aber
man muss schon auch wissen, wie Wein, das weiß ich bis heute nicht, wie irgendein weiß gekelterter Rotwein oder umgekehrt.
Ja, aber glaubst du, Julia Klöckner weiß das?
Das weiß
ich nicht. Das kriegt man bei Nestlé nicht beigebracht.
Genau.
Okay.
So, ja. Und dann noch ein kleiner Hilfsaufruf. Wer eine Wohnung frei hat, Günter Krause sucht eine Wohnung, der wurde jetzt rausgeschmissen. Der Günter Krause, der Ex-Verkehrsminister.
Bist du nicht auch
Mietai? Günter Krause will jetzt, wurde entmietet, zwangsentmietet, weil er Rückstände von 40.000 Euro hatte und sich dann wundert, dass er dann da nicht mehr wohnen bleiben darf. Der Arme.
Bin ja, aber jetzt ganz ehrlich, willst du ja auch nicht hier so Vorbestrafte da in deiner Wohnung haben. So, das ist ja so pack. Ich meine, der war immerhin mal Minister. Also, das will man ja dann auch nicht. Das ist ja auch
also, der hat eklig. Ja so sein bester Freund aus dem damaligen DDR-Kabarett, ist ja Peter Michael Distel. Und genau. Das ist auch so ein typischer, ich finde, Peter Michael, das ist so ein Ost. Nicht umsonst heißt ja der Dresdner Polizeichef im Tatort, heißt ja Peter Michael Schnabel.
Genau.
Weil ich finde, Peter Michael, also die 2 häufigsten Vornamen werden noch zusammengepackt. Und der war ja damals der Innenminister und Krause war genau. Staatssekretär beim Ministerpräsidenten und die beiden sind heute noch beste Freunde und das ist so ein bisschen wie der Putzerfisch oder sozusagen eine Symbiose. weil Peter Michael Diestel ist Günter Krauses Anwalt und deswegen hat er eine lebenslange Verdienstgarantie von Geld.
Natürlich, also wenn ich der Anwalt, also ich sag mal so, der Anwalt von Günter Krause, das würde ich auch machen. Das würde ich auch machen.
Aber vom Charakter her sind sie sehr ähnlich, nur dass Peter Michael Diestel sich nie diese Sachen erlaubt, die man beiden zutraut.
Genau.
So, okay. Das soll es jetzt aber gewesen sein, lieber Sebastian.
Hast du noch was? Hast du nicht noch Korrekturen aus der letzten Folge? Würde mich ja sehr. Nee, das haben wir alles besprochen.
Das ist alles,
ne?
Durch. Also wir haben ja jetzt auch ein bisschen geredet.
Genau. Okay. Dann haben wir eigentlich alles besprochen soweit. Ja, ich habe sogar von Sven Schulze aus Quedlinburg erzählt. Okay, super. Dann habe ich meinen Zettel hier abgearbeitet. Dann danke ich sehr fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert unter dieser Folge auf unserer Homepage auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche locker flockig in eurem Internet, da wo ihr gerne Podcasts hört. Bis dann. Schöne Woche, Tillmann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.